Die Presse.
Nein, ich habe es schon einmal probiert, aber nicht die ganze, sondern nur den unteren Teil. Aber es ist natürlich immer eine große Freude, wenn der Hahnenkamm oder das Hahnenkammrennen in meinem Heimatland Tirol stattfindet. Und insofern bin ich immer gern dabei.
Sie haben eben René Benko gehört, der über die berühmte Streifabfahrt in Kitzbühel redet. Allerdings fand das Interview schon vor einiger Zeit und zu besseren Tagen statt. Heuer wird René Benko nämlich nicht Teil des berühmten Promi-Reigens anlässlich des Hahnenkammrennens in Kitzbühel sein. Denn am Donnerstag wurde René Benko um 8.30 Uhr in seiner Villa in Innsbruck-Igls festgenommen. Jetzt muss der Richter binnen 48 Stunden entscheiden, ob es Gründe für eine Untersuchungshaft gibt. Argumente dafür gibt es wohl einige. Die wird Ihnen gleich meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus der Wirtschaftsredaktion erklären. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Der Nachrichtenpodcast der Presse. Hallo.
Hi.
Madeleine, warum wurde René Benko ausgerechnet jetzt festgenommen?
Naja, offensichtlich hat die WKStA jetzt genügend zusammen, um quasi ihn festzunehmen. Also man braucht einen Grund, man braucht einen dringenden Tatbestand und das hat sich offensichtlich jetzt, alles zusammengetan. Also die zwei wichtigsten Gründe sind schon interessant. Das ist einmal Verdunklungsgefahr und einmal Tatbegehungsgefahr. Das heißt, die WKStA, also die Ermittler, gehen davon aus, dass er mehr Straftaten begehen könnte, würde, wenn sie ihn nicht festnehmen würden.
Mhm. Was wird ihm im Detail vorgeworfen?
Es steht eigentlich relativ viel im Raum. Also einerseits, mal ganz grob gesagt, Kapitalerhöhung durch ein Geldkarussell. Also dass er praktisch Geld aus Luft geschaffen hat, indem er halt bei verschiedenen Gesellschaften Geld hin und her geschoben hat. Unter anderem halt auch mit seiner Privatstiftung, der Familie Benko Privatstiftung. Dann eben, dass zum Beispiel auch steht Verdacht der Untreue im Raum gegen ihn und auch weitere Personen im Zuge seiner Villa am Gardasee, also diese Villa Eden Gardone, die ja in der Lichtensteiner Ingbe Stiftung drin war und oder ist. Und es steht auch der Verdacht der betrügerischen Krieda im Raum im Zuge der Insolvenz. Also er hat anscheinend hier auch Geld auf die Seite geschafft, hat Rechnungen gefälscht, um zum Beispiel auch den Zugriff der Behörden auf Schusswaffen zu verhindern. Also hat versucht, das irgendwie quasi zu verstecken. Und auch in München bei dem Projekt am Hauptbahnhof, da sollen auch krumme Dinger gelaufen sein. Also es steht relativ viel im Raum, was man jetzt hier anbringt. Ja.
Aber da geht es einerseits um Verschleierung von Beweise, aber einerseits auch um einfach Vermögen auf die Seite zu bringen.
Ja, genau.
Eine Stiftung, die immer wieder vorkommt, ist die Laura Privatstiftung. Und es heißt, Benko ist dort noch faktischer Machthaber, obwohl seine Mutter eigentlich die wirtschaftlich Berechtigte ist. Also von wie viel Geld reden wir denn da überhaupt? Was ist alles in dieser Stiftung überhaupt drinnen?
Ja, also vielleicht nochmal, um das nochmal klarzustellen, er hat ja mehrere Stiftungen und bisher war in den meisten eben seine Mutter letztbegünstigte oder wirtschaftlicher Eigentümer, wie man das nennt. Und er wurde irgendwann da halt rausgeschrieben und dadurch konnten zum Beispiel auch die Gläubiger in seiner privaten Insolvenz halt nicht an dieses Geld ran, weil er eben offiziell nicht Eigentümer oder Begünstigter dieser Stiftung ist. Und das hat natürlich immer zu lustigen Kommentaren geführt, wie ja, Benko lebt halt jetzt von seiner Mutter und lebt halt nackt am Hungertuch und ist auf seine Mutter angewiesen etc. etc. Und das hat jetzt offensichtlich, die WKStA hatte offensichtlich genügend Beweise jetzt zusammengetragen, dass sie ihm vorwerfen, doch praktisch faktischer Machthaber zu sein, was ja auch zum Beispiel oft im Zuge von seiner Position innerhalb der Signa ja auch ähnlich ihm unter vorgehaltener Hand vorgeworfen wurde, dass er eigentlich auch faktischer Geschäftsführer sein könnte. Also, weil er hat ja offiziell keine Funktion mehr in der Signa gehabt und jeder hat aber gesagt, na, schaut's her, der hat eigentlich? Hat er alles gemanagt? Und das sind halt schon so Sachen, die jetzt mehr und mehr ans Licht kommen. Das ist super spannend. Aber in diesen Stiftungen steckt eine Menge drin. Also, weil zum Beispiel allein in dieser einen Stiftung, da sind zum Beispiel extrem viele Gebäude in Deutschland, ja. In Berlin, auch in Leipzig, ich glaube, also mehrere in Ostdeutschland auf jeden Fall. Da ist viel Geld da. Also zumindest in Form von Immobilien oder auch anderen Wertgegenständen. Und das ist schon ganz attraktiv, natürlich vor allem für die Gläubiger, die ja ihr Geld wieder haben wollen. Und deswegen versuchen die natürlich alles zusammenzukratzen und zu schauen, wo da was zu holen ist. Deswegen geht es dann zum Beispiel eben auch um diese Schusswaffen. Die sind halt erhalten Geld wert.
Und bisher war es ja eben so, dass man auf diese Stiftung und damit auf das Geld nicht zugreifen hat können, weil halt einfach Benkos Mutter als Begünstigte eingesetzt war. Und damit war es quasi...
Genau, man kann halt nicht irgendwie ein Familienmitglied, sag ich mal, enteignen, nur weil das andere Familienmitglied irgendwie eben insolvent ist oder strafrechtlich belangt wird.
Weiß man, wann die Mutter eingesetzt wurde als Begünstigte? Also ist das schon vor mehreren Jahren passiert oder erst in...
Also ich glaube, das war schon von Anfang an, dass sie mit dabei stand, aber in Österreich ist es so, dass wir oft nur die Ursprungsurkunde sehen können und eben alle Zwischendokumente, Dezern und Abänderungen sind halt nicht einsehbar, also nicht öffentlich einsehbar. Und das macht natürlich Stiftungen halt so ein bisschen intransparent. Also deswegen sind sie natürlich auch oft attraktiv, eben um Vermögen, gerade bei großen Familien oder so, halt irgendwie gut zu verteilen. Also man versucht natürlich, also Stiftungen werden gern so als Vermögensvehikel dann genau deswegen auch gehalten.
Und ist ja auch immer die große Kritik, dass man man parkt Geld in Stiftungen.
Ja.
Du hast vorher schon gesagt, die WKStA hat jetzt genügend Beweise gesammelt. Was weiß man denn, wie hat sie denn die Beweise gesammelt? Sie sind ja schon länger an dem Fall dran.
Naja, nicht so lang wie die Italiener. Die Italiener haben seit 2019 im Umfeld von Signa, im Umfeld von Signa-Managern Telefonüberwachungen, Beschattungen und alles Mögliche machen können. Aber da ist die Justizlage ein kleines bisschen anders. Die haben ein kleines bisschen mehr Freiheiten, weil es da auch um den Mafia-Vorwurf ging. Und die WKStA hat aber auch in den vergangenen Monaten Telefonüberwachungen vorgenommen. Also sie hat Benkos Telefon überwacht, seine Nachrichten mitgelesen und auch weitere Ermittlungsschritte gesetzt. Und das ist natürlich schon spannend, aber halt wie gesagt, erst in den vergangenen Monaten. Und sie haben sich mit den deutschen Ermittlern zusammengetan. Also die ja, also man muss nochmal ganz klar sagen, in Benko hat in Deutschland einfach verbrannte Erde hinterlassen. Und vor allem dort sind eben Manager oder Gläubiger wirklich geschädigt worden und Investoren geschädigt worden. In Österreich hält sich ja der finanzielle Schaden fast im Vergleich zu Deutschland fast gering. Natürlich haben wir hier auch diesen Schaden, aber die WKStH hat sich mit den deutschen Ermittlern zusammengetan und die haben jetzt so ein Joint-Team gebildet und das skaliert natürlich personell und ermittlungstechnisch einfach, macht die das ein bisschen agiler. Und da wird man halt relativ schnell noch zu weiteren Ermittlungserfolgen wahrscheinlich kommen. Ja? Also da wird sicherlich noch mehr kommen.
Muss man da vielleicht auch den österreichischen Exekutive einen Vorwurf machen? Ich meine, die Italiener ermitteln seit 2019.
Ja, die Frage, warum erst jetzt? Klar, die wird mir ganz oft gestellt und ich habe dann auch nicht eine klare Antwort drauf, aber was die Justiz oft sagt oder Experten oft sagen, dass sie erst aktiv werden können, wenn wirklich genügend vorhanden ist. Und ich sag mal so, lapidar, so halbseidene Sachen ist halt ganz, ganz schlecht, weil man muss, wie zum Beispiel, man braucht halt einen dringenden Tatverdacht, man braucht einen Grund für eine Festnahme, auch für Ermittlungen und Telefonabhörmanöver etc. Man braucht wirklich so viel, dass das alles gerechtfertigt ist. Und man muss ja auch mal bedenken, wenn es nicht so wäre, dann wären wir in einem Überwachungsstaat. Das muss man auch klar sagen, ja. Aber natürlich denkt sich jeder, ja, das wusste auch jeder, dass der Dreck am Stecken hat. Ja, es reicht halt nicht, dass das jeder sagt, sondern man braucht es halt irgendwie in Form von Beweisen, so dass ein Gericht und ein Richter dann sagen kann, okay, ich genehmige das, das ist so arg, wir müssen das jetzt tun.
In Italien hat er bereits einen Haftbefehl gegen ihn erlassen, der wurde dann von Österreich abgeblockt. Warum?
Österreich macht das nie. Österreich liefert seine Staatsbürger nicht aus und deswegen wurde Benko auch nicht festgenommen.
Aber man kann ja wohl erwarten, dass die Beweise, die die Italiener gesammelt haben, nun auch in Österreich irgendwie Einschlag finden, weil es wahrscheinlich halt über die Grenzen hinweg agiert wurde.
Ich glaube, jetzt mit dem Team, was man gebildet hat, mit den Deutschen, wird es schon gut laufen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass unsere Strafprozessordnung ist nicht auf eine Causa dieser Größe ausgelegt. Unser Justizsystem ist darauf ausgelegt, so, ich steche dich mit einem Messer nieder und dann werde ich angeklagt und dann werde ich verhaftet. Aber hier geht es um mehrere Personen, mehrere Gesellschaften, die alle miteinander verstrickt sind. Darauf ist, auf diese vielschichtigen Vorwürfe und dieses ganze Konstrukt ist unsere Strafprozessordnung nicht ausgelegt. Jetzt hat man zumindest das so gemacht, dass man eben halt mehrere Staatsanwälte da beauftragt hat und auch einen großen Akt macht, so ähnlich wie bei der Ibiza-Affäre. Und das ist halt natürlich auch notwendig und hilfreich. Das heißt, viele kleine Sachen werden wahrscheinlich nie zur Anklage kommen, weil man einfach das handhabbar machen muss, halten muss. Und wir schauen auf einen Prozess und der Countdown ist jetzt gestellt, quasi in dem Moment, weil die WKSDA den Haftbefehl beantragt hat, also den U-Haftbefehl. Das heißt, wenn das Gericht jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten zwei Tagen entscheidet, René Benko kommt in U-Haft, haben wir spätestens in zwei Jahren einen Prozess von einer Größenordnung, den Österreich noch nie gesehen hat.
Was erzählt man sich dann quasi hinter geschlossenen Türen? Sieht sich da irgendjemand auch schon hinaus? Oder sind einfach alle auch noch
völlig? Das wird Jahrzehnte dauern. Das sagen ganz viele, dass dieser Prozess Jahrzehnte dauern wird. Normalerweise, also man muss auch bedenken, zum Beispiel große Prozesse wie Buwok oder auch Meindl oder so, ja, die werden Pi mal Daumen nach 15 Jahren dann oft eingestellt oder kommen dann erst zum Schluss, ja. Also das heißt, wir haben da ja schon mal so ein bisschen Erfahrungswerte, dass das mindestens mal 15 Jahre dauern wird, so ein Prozess, wenn es zu einem Prozess kommt, ja. Das ist ja alles noch offen, aber
man muss auch sagen, nichts ist bewiesen und Unschuldsvermutung gilt natürlich und alles.
Ja. Genau, das sind alles Vorwürfe erstmal nur und wie gesagt, er darf sich ja äußern, aber offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft jetzt genügend Grund gesehen, den Untersuchungshaftantrag zu stellen. Das heißt, wird der vom Gericht bestätigt oder genehmigt, also entscheidet sich das Gericht im Sinne der Staatsanwaltschaft, wird Benko nach Wien überbracht und kommt da dann erstmal in U-Haft. Mhm. Und dann geht's los. Dann beginnt er dann spätestens zwei Jahre der Prozess.
Weil man nur maximal zwei Jahre in U-Haft bleiben darf.
Genau.
Mhm. Gut, wie wahrscheinlich ist es, dass er tatsächlich in U-Haft bleiben wird?
Also, die Staatsanwaltschaft stellt, glaube ich, ungern Anträge, die hoffnungslos sind oder nicht oder irgendwie keine große Chance haben, vom Gericht genehmigt zu werden. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass das Gericht das genehmigt. Mhm. Aber ich bin keine Juristin und ich weiß es nicht.
Julius Meindl hat damals 100 Millionen Euro Kaution hinterlegt. Er war ja auch, glaube ich, zwei Tage in U-Haft.
Zwei Nächte, ja.
Oder zwei Nächte. Wie wahrscheinlich ist das und hat das, also?
Das hat keine Chance. Also eine Kaution kann nur dann gezahlt werden, wenn der Grund Fluchtgefahr ist für die Haft. Das ist bei Benko nicht der Fall. Er hat sich immer kooperativ gezeigt. Er ist ja auch die ganze Zeit nicht irgendwie ins Ausland gereist oder so. Das heißt, er hat auch nie Anlass für genau diesen Haftgrund gegeben. Das muss man ja sagen. Er hat sich da von der Seite her kooperativ gezeigt, aber eben die Ermittler sehen eben die Gefahr von Verdunklung und die sehen eben die Tatbegehungsgefahr. Und das heißt einfach, ja, der könnte halt weitermachen, der könnte mehr Sachen auf die Seite schaffen. Und das sind halt zwei Gründe, für die keine Kaution gezahlt werden kann. Und deswegen, also wenn das jetzt wirklich das Gericht das entscheidet, kommt er nicht frei. Er kann sich nicht freikaufen.
Mhm. Zur Erinnerung, auf was für einen Standpunkt stellt sich René Benko eigentlich in dieser ganzen Causa?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was er bei der Vernehmung am Donnerstag gesagt hat, ob er sich überhaupt geäußert hat. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir das zumindest noch nicht. Er hat ja oft durch seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er mit der Signa nichts zu tun hat. Er hat auch immer gesagt, dass er eben arm ist und nicht auf die Privatstiftungen zugreift und das alles nur von seiner über seine Mutter geht. Natürlich lächeln da jetzt viele drüber und sagen, ja, pff. Und ich glaube, dass wenn er da wirklich weiterhin diese Schiene fährt, fände ich es wahrscheinlich schon seltsam. Ich glaube, er muss jetzt schon irgendwie vielleicht ein bisschen kooperativer werden, weil es gibt offensichtlich genügend Beweise. Es wurde ja auch berichtet über diverse E-Mails, wo er doch näher an den Vorwurf heranrückt, faktischer Geschäftsführer gewesen zu sein oder eben auch faktischer Machthaber bei der Stiftung. Und wahrscheinlich würde es für ihn schon Sinn machen, irgendwann einfach auch kooperativer zu sein. Ja.
Die Geschichte hat ja auch für Menschen, die den Fall jetzt nicht so im Detail beobachten und sich mit diesem ganzen Signa-Konstrukt weniger auskennen, eine ziemliche Fallhöhe. Also du hast einerseits einen sehr, sehr reichen Österreicher und der jetzt quasi in Haft ist. Natürlich ist es jetzt eine sehr profane Frage, aber ist René Benko mittlerweile wirklich arm? Also hat er wirklich alles verloren?
René Benko wollte immer Unternehmer sein. Er wollte immer erfolgreicher Unternehmer sein. Und das ist er einfach nicht mehr. Und es wird er wahrscheinlich in dieser Form auch nicht mehr werden können. Und damit ist er schon ziemlich arm, weil praktisch seine Identität ruiniert ist. Also René Benko war Signa, Signa war René Benko. Und das ist zertrümmert. Und das ist schon sehr arm, finde ich. Unabhängig davon, wie viel Zugriff er noch auf Geld hat. Aber man muss schon sagen, er hat sich Sachen auf die Seite geschafft. Es gibt Immobilien, es gibt Bilder, es gibt extrem viel Reichtum immer noch in seinem Umfeld. Er war noch auf Jagdgesellschaften. Er hat, glaube ich, den Lebensstil noch weiter gelebt, den er vorher in etwa auch gelebt hat. Und dann kann man eigentlich nicht sagen, dass so eine Person arm ist. Also er lebt jetzt nicht. Ja.
Oder im Privatkonkurs ist.
Obwohl er im Privatkonkurs ist. Man muss sagen, der Lebensstil war einfach weiterhin luxuriös. Er hat sich da auch sein Boot genommen, obwohl das zur Insolvenzmasse gehört. Also er hat da auch offensichtlich Grenzen überschritten und hat irgendwie hat ihm da auch das Gespür für Pietät gefehlt.
Mhm.
Ja, also wenn man da auch sogar noch sich fotografieren lässt auf der Jagdgesellschaft oder wenn man da einfach das Boot nimmt, was eigentlich einem nicht mehr gehört, dann merkt man schon, irgendwo ist da wahrscheinlich eine Parallelwelt gerückt, die jetzt nichts mehr mit unserer Welt zu tun hat. Ja.
Oder man hält an etwas fest, ja, was in der Realität so nicht mehr ist.
Ja.
Gut, danke Madeleine.
Gern.
Ja, und wir informieren Sie natürlich weiterhin über diese Causa auf diepresse.com. Und so wie es aussieht, werden sich auch noch einige Podcast-Folgen zu diesem Thema ausgehen. Bis dahin sage ich jedenfalls danke fürs Zuhören und bis bald.